HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Digitalisierung Industrie 4.0 bedeutet die Vernetzung von Systemen und Maschinen. In dem Sinne, dass Maschinen mit Maschinen kommunizieren und kooperieren.
Ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert, als ich Ministerin wurde und das Thema Arbeiten 4.0 gar nicht Thema der digitalen Agenda gewesen ist. Es gab Industrie 4.0, ist eine ganz andere Geschichte, aber was heißt das jetzt für die Herausforderungen, der wir uns hier stellen müssen auf der Arbeitsseite?
Muss der Versuch, dich maschinell zu bezwingen, nicht irgendwann immer mehr Jobverlust bringen?
Die Arbeitswelt wird sich verändern, aber es entsteht mehr Arbeitsbedarf hinterher, als wir vorher hatten.
Wir müssen für die Arbeitsplätze der Zukunft vorsorgen. Die ganze Industrie 4.0, das ist eine wahnsinnige Veränderung, wie von der Manufaktur sozusagen für bestimmte Güter hin zu der industriellen Produktion, so ändert sich jetzt nochmal alles.
Wie kann ich den Wandel, von dem wir jetzt immer alle reden, auch zukünftig noch bewältigen, dann werde ich das nur mit Menschen können. Das wird der Roboter nicht können und der Algorithmus auch nicht.
Industrie 4.0 ist mit erheblichen Investitionen auch verbunden. Ist teuer.
Du wirst dich verändern und bleibst doch erhalten. Wir können, wie du dich wandelst, selber gestalten.
Mehr Arbeit, weniger Arbeit, andere Arbeit. So langsam wird die Industrie 4.0 durchdekliniert zur Arbeit 4.0. Denn schneller als wir gucken können, schreitet die Digitalisierung der Arbeitswelt voran. Und während in der Industrie die Entwicklung ungebremst Fahrt aufnimmt, stehen Politik und Sozialforschung am Fahrbahnrand und blicken fragend hinterher. Wie werden die Menschen in Zukunft arbeiten? Welche Arbeitsplätze werden wegfallen? Was wird sich ändern? Zunehmend tauchen jetzt auch Ökonomen und Unternehmer auf, die besorgt bemerken, die ganze Gesellschaft wird sich verändern. Wir stehen vor einem grundlegenden Wandel mit neuen Herausforderungen. Bill Gates fordert deswegen eine Robotersteuer, die Geld und Zeit für den Wandel schaffen könnte. Andere propagieren das bedingungslose Grundeinkommen für alle, damit wir auch nach der digitalen Revolution noch essen, kaufen, überleben können und das in einem friedlichen Miteinander. R2D2 zahlt Steuern. Wie überleben wir die Digitalisierung, haben wir getitelt. Was gestern der kleine Roboter bei Star Wars, ist heute eine Roboterherde in deutschen Betrieben und morgen hoffentlich kein Work War. Bis 2025 werden 1,5 Millionen traditionelle Arbeitsplätze verschwinden. Das ist die schlechte Nachricht der Forscher der Bundesagentur für Arbeit. Die gute? Sie werden durch eine etwa gleich große Zahl anspruchsvoller Computerbedienjobs ersetzt werden. Das ist eine Einschätzung. Es gibt auch andere. Von denen werden wir hören. In einem ganz konkreten Beispiel der Digitalisierung der Arbeitswelt stellt sich die Frage, was kommt da auf uns zu, auch in anderer Hinsicht.
Die Drohne in den rot-gelben Farben der DHL sieht fast so aus wie ein Modellflugzeug. An den Tragflächen des neuesten Modells ist auf beiden Seiten ein Propeller angebracht und an der Unterseite ein Gestell. Damit kann die Drohne Pakete transportieren. Dieter Moormann von der Uni Aachen hat sie entwickelt.
Der Paketcopter braucht keine Kamera, um zu sehen, sondern der macht das mit seiner Sensorik und kann damit vollautomatisch diese Aufgaben halt erfüllen. Bei Nebel, bei Nacht kann er entsprechend fliegen und das ist der ganz, ganz große Vorteil.
Paketcopter 3.0, so hat die Deutsche Post ihre neueste Drohne getauft. Sie kann selbstständig Pakete zur Packstation fliegen, die auf dem Dach einen Landeplatz hat. Dazu benötigt sie die GPS-Daten der Station und auch eine Starterlaubnis von der zuständigen Luftfahrtbehörde. Um die überhaupt zu bekommen, muss sie diverse Sicherheitsstandards erfüllen, sagt Daniel Bachfeld, Chefredakteur der Computerzeitschrift Make.
Dass zum Beispiel die Drohnen auch eine eigene Kollisionserkennung haben müssen, dass sie unter anderem eine Bildübertragung haben müssen, dass im Zweifel ein Operator so einer Drohne auch jederzeit eingreifen kann.
Die Erlaubnis gibt es trotzdem nur in Einzelfällen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will das nun ändern. Sein Ministerium hat im Januar ein Gesetz vorgelegt, das einen regelmäßigen Betrieb der Himmelskörper ermöglichen soll.
Drohnen sind ein wachsender Markt, haben hohe Beliebtheit, sowohl bei privaten Nutzern als auch zunehmend im gewerblichen Bereich. Wir wollen die Chancen der Drohnen stärken, aber auch gleichzeitig die Sicherheit erhöhen. Deswegen ermöglichen wir jetzt mit der Drohnenverordnung den gewerblichen Einsatz von Drohnen.
Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Nach den Plänen des Verkehrsministeriums soll das bis Ende des Jahres geschehen sein. Doch auch dann will die Deutsche Post Drohnen wie den Paketkopter nur vereinzelt einsetzen. Das Fluggerät kann nämlich nur bis zu 2 Kilo tragen. Viele Pakete sind also einfach zu schwer. Um die Paketautos zu ersetzen, müsste man sehr viele Fluggeräte einsetzen. Die Post will sich deshalb vorerst auf dünn besiedelte Gebiete beschränken, die mit dem Paketauto schwer zu erreichen sind. Auch wenn eine Unternehmenssprecherin nicht ausschließen möchte, dass die Drohne auch in urbanen Gebieten eines Tages zum Einsatz kommt. Ein Beispiel für ein schwer zu erreichendes Gebiet ist die Nordseeinsel Jüst. Dort hat die Post einen Modellversuch durchgeführt. Bei Ebbe ist die Insel mit Schiffen nicht mehr erreichbar. Wenn es dann noch neblig ist, kann man zur Insel nicht mal mehr per Flugzeug gelangen. Daniel Bachfeld vom Computermagazin Make sagt, mit der Drohne könne das Paket dann trotzdem pünktlich ankommen.
Weshalb die Paketdienste das ja machen wollen, es geht ja um schnellere Lieferungen, so just in time. Ich habe jetzt sofort meine Bestellung abgegeben und in 5 Minuten startet schon die Drohne, um mir mein Buch zu bringen. Das sind dann Premium-Dienste und ich glaube nicht, dass sich das in der breiten Masse rechnet.
Bei den Tests der Deutschen Post hat die Drohne das Paket in einer Paketabholstation abgesetzt. Nicht direkt vor der Haustüre wie der Postbote. Deshalb glaubt Jan Jurczek von der Gewerkschaft Verdi auch nicht, dass die Post deshalb Mitarbeiter entlassen muss.
Wir beobachten, dass der Paketmarkt ganz stark wächst, da dadurch eigentlich auch mehr Zusteller gesucht werden, als im Augenblick überhaupt da sind. Also es lässt sich nicht absehen, dass es da zu irgendwelchen Einschränkungen kommt.
Die Drohne bedroht also nicht den Arbeitsmarkt. Und in der nächsten Zukunft wird der Himmel wohl auch nicht durch die kleinen Helfer der Post verdunkelt werden. Aber in dringenden Fällen kommt das Paket in abgelegene Regionen wohl künftig aus der Luft. Durch eine der rot-gelben Drohnen der Post.
Patrick Laser über eine Berufsgruppe, deren Job zum Teil demnächst die Drohne erledigen könnte. Aber es gibt ja ohnehin zu wenig Zusteller, haben wir gehört. Die einen preisen das als bereichernden Fortschritt, die anderen sehen darin eine große Gefahr für manche Berufsgruppen und die ganze Gesellschaft. Yvonne Hofstetter, Juristin, IT-Unternehmerin und Autorin, guten Tag.
Einen schönen guten Abend.
Wenn die Zusteller doch fehlen, dann ist die Digitalisierung ein Segen, so klingt das. Warum warnen Sie in Ihrem Buch trotzdem vor dem Ende der Demokratie?
Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten, Robotik, künstliche Intelligenz zur Automatisierung von Arbeit einzusetzen. Es ist natürlich so, dass viele Arbeitsplätze wegfallen werden, weil wir einen Wandel haben, einen demografischen Wandel. Das heißt, viele Menschen werden ausscheiden aus dem Arbeitsleben. Und hier ist es natürlich schon eine Verheißung zu sagen, ich automatisiere diese fehlenden Arbeitsplätze. Allerdings wird der Übergang nicht so weich und harmonisch vor sich gehen, wie das jetzt eben gerade im Beitrag suggeriert worden ist.
Sondern wie wird er denn vor sich gehen? Sie sind ja selbst IT-Unternehmerin. Was wird denn in Ihrem Unternehmen programmiert, wo Sie vielleicht sogar sagen, wenn ich das von meiner eigenen Zimmertür sehe, dann sehe ich, wo die Gefahren sind.
Also tatsächlich ist es so, dass ich Anfragen bekomme aus der Wirtschaft, hauptsächlich von größeren Mittelständlern, die sagen, sie müssten ihre Margen, ihre Gewinnmargen steigern und das könnten sie nur, indem sie Personal abbauen und indem sie Maschinerie einsetzen, die diese Arbeit, die diese Menschen, das sind leichtere administrative Tätigkeiten übrigens, die diese Menschen bisher getan haben, automatisieren. Das sind beispielsweise Anfragen von Versicherungsbetrieben, das sind Anfragen von Betrieben, die sich mit, ja sag mal, Standardverkehrsdelikten und Ähnlichem beschäftigen, also leichteren Dingen, Standardprobleme, die sich immer wiederholen. Und da versucht man natürlich schon, künstliche Intelligenzen einzusetzen. Und diese Berufe werden wegfallen. Und es sind eben Berufe der gebildeten Mittelschicht, leichte administrative Berufe. Und ich glaube eben, es wird ein bisschen bumpy werden, also ein bisschen holprig werden in dem Übergang. Denn man kann natürlich nicht erwarten, dass man jetzt vielleicht, sag mal, eine Kassiererin wegrationalisiert durch Läden wie es Amazon jetzt implementiert hat. Ich gehe an das Regal, hole mir meine Ware heraus und gehe durch eine virtuelle Kasse, muss eigentlich gar nicht mehr bezahlen, alles wird nur noch gescannt und dann abgebucht von meinem Amazon-Konto. Die Kassiererinnen und Kassierer, die dann dort wegfallen, kann man natürlich nicht einfach umschulen und sagen, gut, also ihr werdet jetzt IT-Fachleute. Mhm.
Aber was sagen Sie denn Ihren Kunden? Sagen Sie dann, ja, wir können dir das programmieren, wir machen das möglich, aber denk doch mal bitte drüber nach, was kannst du eigentlich in Zukunft an wen verkaufen, wo verdient dann irgendjemand noch Geld, wenn du alles automatisierst?
Wir versuchen grundsätzlich Systeme zu bauen, die mit dem Menschen zusammenarbeiten, die also den Menschen nicht wegrationalisieren. Das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, wenn es um die Wirtschaft geht. Die versuchen natürlich da schon, Kosten zu drücken und versprechen sich viel von der Automatisierung. Man muss aber sagen, gerade heute, Stand jetzt, ist es so, dass sie für viele Aufgaben keine Standard-künstlichen Intelligenzen bekommen, sondern sie müssen wirklich viel Designarbeit, viel Implementierarbeit und Programmierarbeit hineinstecken, um die Aufgabenstellungen zu automatisieren, um die es hier geht. Und ich glaube, da ist auch der Mittelstand derjenige, der unterschätzt, was das an Arbeit und an Kosten und intellektuellem Aufwand erfordert, so eine künstliche Intelligenz herzustellen und was es auch an Kosten erfordert, diese im Betrieb zu halten. Und deswegen ist es manchmal einfach sinnvoller, auf sogenannte hybride Lösungen zu setzen, also dem Menschen etwas an die Hand zu geben, das ihn unterstützt, das ihm Entscheidungshilfe gibt, das ihm das Leben erleichtert, statt den Menschen komplett wegzurationalisieren. Und das ist das, was ich meinen Kunden sage.
Das heißt, da wird der Mensch noch gebraucht, aber eben mit einer anderen Tätigkeitsbeschreibung. Ist das auch das, wo Sie sagen, das ist der Schlüssel, die digitale Zukunft human zu gestalten?
Das wäre eine Möglichkeit, die digitale Zukunft human zu gestalten und ein vernünftiges Mensch-Maschine-Verhältnis herzustellen. Das ist natürlich eine andere Lösung, als zu sagen, ich automatisiere bestimmte Arbeitstätigkeiten weg, weil dann habe ich eine Menge von Menschen, mit denen ich dann etwas anstellen muss. Und man darf ja nicht vergessen, dass Arbeit für den Menschen wichtig ist, nicht nur, weil sie existenzsichernd ist, sondern weil sich der Mensch ja auch oft über die Arbeit identifiziert. Man hat ja auch oft Spaß mit der Arbeit. Und gerade wenn ich eben von leichteren administrativen Tätigkeiten spreche, die man wegrationalisieren könnte, dann muss man ganz klar sagen, viele Menschen machen diese Arbeit gerne.
Das heißt aber, Sie können das in Ihrem Job so einrichten, aber braucht es vielleicht auch staatliche Regelungen oder Standards, wo man sagt, da sind die Grenzen digitaler Technik, Leute, da müssen wir aufpassen?
Ja, natürlich. Im Moment ist es so, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird ausschließlich durch die Wirtschaft, durch Konzerne, durch Tech-Konzerne und deren Finanzinvestoren. Die gestalten die Gesellschaft. Tatsächlich ist es eben nicht so, dass demokratische Institutionen, dass unsere Regierungen, unsere Parlamente die Gesellschaft gestalten, auch nicht die Kirchen. Alle sind nur noch Reaktionsmaschinen, wenn Sie so wollen. Da passiert etwas, die Wirtschaft geht voran, die Finanzinvestoren gehen voran, gestalten die Gesellschaft massiv um. Denken Sie einfach nur an die Einführung der Smartphones vor 10 Jahren. Länger haben wir die nämlich noch nicht, die iPhones von Apple. Sie haben verändert, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten, wie wir daten. Das hat einen solchen Umsturz gegeben in der Gesellschaft. Ja, darüber sind wir nicht befragt worden. Wir haben darüber nicht demokratisch abgestimmt. Das wurde uns übergestülpt. Und jetzt müssen wir eben sehen, wie wir damit zurechtkommen und wie wir im Grunde genommen hinterher Regeln schaffen, um damit umzugehen.
Das werden wir uns im weiteren Verlauf der Sendung noch genauer anschauen. Erstmal vielen Dank für diese Einschätzung, Yvonne Hofstetter, Juristin und IT-Unternehmerin mit kritischem Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Besten Dank. R2D2 zahlt Steuern. Wie überleben wir die Digitalisierung, fragen wir heute in der Tag in HR2 Kultur. Ebenfalls Überlebenssorgen hatten die Weber im 18. und 19. Jahrhundert, aber ganz andere. Die wirtschaftliche Lage und sich ändernde wirtschaftliche Strukturen führten zu Aufständen unter den Handwerkern, wie 1844 bei den schlesischen Webern. So schrieb darüber Heinrich Heine.
Im düstern Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winterskälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt, er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht. Wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.
Musik. 1844 die schlesischen Weber von Heinrich Heine hier beschrieben. Diese Aufstände werden durchaus mit der Revolution von 1848 in Zusammenhang gestellt. So kann's gehen. HR2 der Tag. Wie überleben wir die Digitalisierung, fragen wir heute. Wer überlebt die Digitalisierung, hat die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit sich gefragt und eine Studie in Auftrag gegeben. Heraus kam, in Hessen könnten gut 310.000 Arbeitnehmer schon heute durch Computer ersetzt werden, und zwar auch Fachkräfte. Die Macher der Studie sprechen von einem hohen Maß an Ersetzbarkeit. Die Industrie 4.0 hält vor allem bei mittelständischen Unternehmen Einzug. Maschinen bauen vollautomatisch irgendwelche Geräte zusammen. Die Arbeitsplätze fallen weg, so das Schreckensszenario. Mike Marklaff hat sich das im Lahn-Dill-Kreis angeschaut, wie real das Szenario schon ist.
In Haiger beim Schaltschrankhersteller Rittal wird Industrie 4.0 schon heute großgeschrieben. Im globalen Verteilungszentrum des Unternehmens befüllen und entleeren Maschinen auf Schienen vollautomatisch die 21.500 Paletten des gigantischen Lagers. Manuel Hennings, der Sicherheitsbeauftragte bei Rittal.
Das Lager hier ist 110 Meter lang, 38 Meter breit und 32 Meter hoch. Diese Regalbediengeräte, die hier fahren, sind 18 Tonnen schwer und können bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 14 km/h fahren.
Doch das soll erst der Anfang bei Rittal sein. Im vergangenen Jahr feierte das Unternehmen die Grundsteinlegung des neuen Firmensitzes in Haiger. Von 2018 an sollen bis zu 9000 Schaltschränke das neue Werk verlassen, pro Tag. Firmenchef Friedhelm Loh.
Das Besondere an dem Werk ist, dass die Verknüpfung zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen vom Kunden über den Vertrieb bis in die Produktion bis zur Logistik digital letztlich vernetzt ist. Das heißt, viele Prozesse, die wir heute in den einzelnen Bereichen haben, fließen durch. Also wenn ein Kunde über unser System im Internet bestellt, dann geht das über einen sogenannten Konfigurator, der sagt ihm, ob die Produkte richtig sind, falsch sind, ob zusammenpassen oder nicht. Und dann geht es gleich in die Produktionsplanung, da ist nichts mehr dazwischen. Oder es geht sogar gleich in den Versand und dann innerhalb von 24 Stunden hat der Kunde das Produkt.
Das alte Werk in Herborn sei nicht mehr zeitgemäß. Eine Umstellung auf die Digitalisierung sei hier nicht umsetzbar gewesen. Mit der Errichtung des neuen Werks, in dem 800 Mitarbeiter beschäftigt werden, werden 4 andere Standorte zugemacht. Während Friedhelm Loh davon spricht, dass allerhöchstens bis zu 100 Arbeitsplätze wegfallen, gehen der Betriebsrat in Herborn und die IG Metall von bis zu 600 Stellen aus. Ersetzen Maschinen also künftig Arbeiter komplett? Nicht unbedingt, sagt der erste Bevollmächtigte der IG Metall Herborn, Hans-Peter Wied. Allerdings sagt Wied, dass die Unternehmen in der Pflicht stünden,
sich auf die Änderungen vorzubereiten, ihre bestehenden Belegschaften zu qualifizieren und mitzunehmen. Da gibt es leider viele weiße Flächen. Nicht mal ein Drittel der Beschäftigten erhalten Angebote zur Qualifizierung, und von diesem Drittel ist der überwiegende Teil die Beschäftigungsgruppe, die sowieso schon hochqualifiziert ist.
Und damit unterstützt Wied die jüngste Studie der Bundesagentur für Arbeit. Gerade im Lahn-Dill-Kreis, wo es im Vergleich zum Rhein-Main-Gebiet viele produzierende Unternehmen gibt, könnten viele Stellen der Digitalisierung zum Opfer fallen. Doch Hans-Peter Wied hat die Hoffnung, dass viele Arbeitsplätze erhalten bleiben.
In der überwiegenden Zahl der Fälle merke ich schon, dass Offenheit und die Bereitschaft da ist, mit den Arbeitnehmervertretungen, auch mit der IG Metall, über das zu reden, was in Zukunft Produkte oder Arbeitsgestaltung mit sich bringen wird.
Mike Marklaff über die ganz konkreten Folgen der Digitalisierung in der Arbeitswelt im Lahn-Dill-Kreis, beschrieben auch in einer Studie für den hessischen Arbeitsmarkt. Auch das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat eine Studie erstellt zu Beschäftigungseffekten und Qualifikationsbedarf durch die Digitalisierung, zu Deutsch: Wie verändert sich der Arbeitsmarkt? Daran beteiligt war Dr. Andrea Hammermann, Volkswirtin beim IW Köln. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Mit welcher Fragestellung sind Sie denn mit der Perspektive der Wirtschaft an die Studie herangegangen?
Also Ausgangspunkt war tatsächlich auch die Frage, ob jetzt speziell für den Standort Deutschland wir mit Beschäftigungserosion rechnen müssen, also damit, dass viele Beschäftigte arbeitslos werden aufgrund des technischen Fortschritts. Wir haben aber schnell gemerkt im Laufe auch der Recherche vorab, dass das eigentlich nicht die wichtige Frage ist oder nicht die richtige Frage ist, wie viele Jobs am Ende dazukommen oder auch wegfallen, sondern die Frage ist, wie sich Tätigkeiten verändern, weil die Digitalisierung ganz oft eben nur Teilbereiche von Tätigkeiten ersetzen kann und damit unsere Arbeit verändert, aber nicht komplett obsolet macht.
Sie haben das ja mit der Perspektive oder auch im Auftrag oder im Gespräch mit Personalleitern und Geschäftsführungen gemacht. Das heißt, Sie haben den Blick darauf gehabt, auf den Blick der Personaler. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie kriege ich die Arbeit, die in Zukunft da gemacht werden muss, auch gemacht? Für wen werden denn diese Arbeitsplätze sein, die da jetzt neu entstehen oder auch sich dann verändern?
Also speziell für den Standort Deutschland haben die Personalleiter für die nächste in 5 Jahre, also mittelfristig bis langfristig, gesagt, dass sie eigentlich noch weiter Personal einstellen wollen. Es ist also nicht die Frage technologischer Fortschritt oder Beschäftigung, sondern und. Sie haben eher damit zu kämpfen, wirklich geeignete Fachkräfte zu finden. Und das vor allen Dingen im Bereich der Berufsausbildung. Also Akademiker und beruflich Qualifizierte sind hoch angesehen. Und gerade bei den Berufsausbildungen zu Bildenden ist eben das Angebot in den letzten Jahren zurückgegangen.
Also zu wenig Leute, die sich bewerben. Haben Sie denn jetzt ganz konkrete Zahlen, wo Sie sagen, ja, 2/3 oder 1/3 der Arbeitsstellen fallen weg, verändern sich, wie auch immer? Haben Sie dabei Zahlen rausgekommen?
Also was wir in den letzten Jahren ja schon gesehen haben, ist, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat. Das ist nichts, was in Zukunft passiert, sondern mittlerweile sind 70% aller Beschäftigten im Dienstleistungsbereich tätig. Das war vor 50 Jahren noch anders. Da waren die meisten in der Industrie beschäftigt oder im primären Sektor in der Landwirtschaft. Das heißt, wir sehen schon eine Veränderung, nicht erst seit heute. Und das wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Das heißt, die Tätigkeiten werden sich verändern. Es wird weniger die Routinetätigkeit, die man selber noch manuell ausführt, sondern es wird stärker auch in den Bereich gehen, Maschinen eben zu entwickeln, also Ingenieurswesen ist stark gefragt, aber auch Kontrolltätigkeiten, also wie gehe ich mit diesen ganzen Informationen um, die durch die Digitalisierung an uns herangetragen werden.
Die Digitalisierung wird ja auch als technologische Revolution bezeichnet mit einer ähnlichen Tragweite wie die industrielle Revolution. Ist das für Sie oder auch die Leute, mit denen Sie da im Gespräch waren, nachvollziehbar? Sehen die das auch so?
Also ich glaube, dass der Begriff Revolution nicht trägt beim Thema Digitalisierung, weil es tatsächlich ein schrittweiser Prozess ist. Es ist eigentlich eher eine Evolution, die wir auch mitgestalten können. Und ich glaube, aus der Perspektive sehen die Unternehmer das, mit denen wir gesprochen haben, aber auch viele Beschäftigte, dass sie eben jetzt die Möglichkeiten haben, gewisse Dinge, die vielleicht körperlich anstrengend sind, da Unterstützung durch Computer, durch Maschinen zu bekommen. Und auf der anderen Seite eben dann aber auch diese Gestaltungsspielräume nutzen zu können.
Aber ist denn auch da ein Bewusstsein da, wenn Sie sagen, Gestaltungsspielräume auch Gesellschaft mitzugestalten, also die gesellschaftlichen Folgen, haben die mit im Blick?
Also ich glaube, Unternehmern ist sehr klar bewusst, dass man das nicht ohne die Mitarbeiter machen kann und nicht an der Gesellschaft vorbei. Das Thema Qualifikationsbedarf, was eben auch schon im Beitrag angeklungen ist, ist ein ganz wichtiges, weil es eben nicht so ist wie in der Vergangenheit. Man hat einen Überschuss an Fachkräften, man kann sich einfach das Know-how einkaufen. Das funktioniert in Zukunft so nicht mehr, sondern man muss einfach mit der Belegschaft die so qualifizieren und weiterentwickeln, dass sie diesen Wandel auch mittragen können. Das ist ein ganz großer Auftrag. Und gerade die digitalisierten Unternehmen, also die sich in dieser digitalen Welt schon bewegen, sind da auch schon sehr aktiv. Also achten darauf, altersgemischte Teams einzusetzen, also wirklich diesen Wissenstransfer zwischen alt und jung zu generieren, damit dieser technologische Fortschritt, diese Neuerungen, die auf uns zukommen, auch mit dem beruflichen Erfahrungswissen der älteren Belegschaft zusammengebracht werden kann.
Wegfall von Arbeitsplätzen, weniger dafür Veränderungen auf dem Arbeitsplatz und vor allen Dingen Bedeutung der Weiterbildung, sagt Dr. Andrea Hammermann, Volkswirtin beim IW Köln, zu den voraussichtlichen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch die Digitalisierung. Vielen Dank. R2D2 zahlt Steuern. Wie überleben wir die Digitalisierung, fragen wir heute in HR2 der Tag. Wie überleben wir die Industrialisierung und die Öffnung der Märkte? Das fragten sich die schlesischen Weber 1844 und kamen zur Überzeugung, nicht durch Stillhalten. Deswegen am 12. Juni 1844 diese Meldung in der Allgemeinen Zeitung Augsburg.
Soeben hat ein Haufen Weber aus Peterswaldau, Langenbielau und der Umgegend in Peterswaldau, dem Konsistorialpräsidenten Grafen Stolberg gehörig, die Gebäude und Vorräte des Fabrikanten Zwanziger niedergerissen und zerstört. Die Familie des Zwanziger ist auf das Schloss des Grafen Stolberg geflüchtet. Das angemessene Einschreiten der Prediger Schneider und Knüttel hat vorläufig weiteren Unfug gehemmt, wozu Geldausteilung des Fabrikanten Wagenknecht, der sein Haus nur durch diese bewahrt hat, beigetragen haben mögen. Es ist Militär aus Schweidnitz verlangt, das jeden Augenblick erwartet wird.
Unruhige Zeiten 1844, die Weberaufstände. Wie überleben wir die Digitalisierung am liebsten ohne unruhige Zeiten dieser Art? Diese Frage stellen sich ja nicht nur wir, sondern auch viele Forscher und Unternehmer, wie wir in dieser Sendung schon gehört haben und noch hören werden. Und wie sehr schauen die Berliner Politiker auf diese möglichen Folgen? Ja, die Bundesregierung beschäftigt sich mit der Digitalisierung. Wie genau, das berichtet Christoph Schelt.
Homeoffice, Job Rotation, flexible Arbeitszeiten. Die schöne neue Arbeitswelt klingt verlockend, aber manchen macht sie auch Angst. Klaut mir am Ende ein Roboter den Job? Ist die Digitalisierung der Arbeitswelt doch nur Anlass, Arbeitsplätze abzubauen? Die Bundesregierung hat das Thema längst auf dem Schirm und will selbst die Leitplanken setzen. Andrea Nahles hat in dieser Legislaturperiode einen groß angelegten Dialogprozess gestartet. Die Arbeitsministerin holte Verbände, Gewerkschaften und Unternehmen an einen Tisch. Auch Wissenschaftler und Bürger machten mit. Worüber gesprochen werden sollte, stand im Grünbuch, das im April 2015 den Startschuss für viele Gesprächsrunden markierte.
Wir haben in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass sich dauerhafter Erfolg erzielen lässt, wenn der ganze Mensch im Mittelpunkt steht, nicht allein seine Rolle als Kunde. Wer setzt die Standards?
Am besten die Politik, sagt Nahles. Im Frühjahr 2016 war Halbzeitkonferenz und die sozialdemokratische Ministerin gab dem Dialogprozess einen zusätzlichen Spin, einen sozialdemokratischen.
Es ist richtig, die Digitalisierung wie die anderen großen Trends nicht allein als eine wirtschaftspolitische, sondern auch als eine sozial- und gesellschaftspolitische Aufgabe zu sehen.
Und die Ministerin für Arbeit und Soziales macht immer wieder klar, dass die Beschäftigten nicht auf der Strecke bleiben dürfen. Technische Innovationen und sozialer Fortschritt müssten Hand in Hand gehen. Flexibilität sei der zentrale Konflikt.
Wir stehen vor der Frage, wie können wir die berechtigte Forderung der Wirtschaft nach Flexibilität mit dem Bedürfnis der Beschäftigten nach Autonomie, Beteiligung, aber auch Sicherheit in Einklang bringen.
Soll heißen, wer zum Arbeiten nur noch Laptop und WLAN braucht, der muss auch nicht von 9 bis 5 im Büro sitzen, sondern kann am Nachmittag die Kinder von der Kita holen und lockt sich am Abend dann eben nochmal ein. Dann muss aber auch der Arbeitgeber mitspielen. Im Dialogprozess Arbeiten 4.0 holte das Haus von Andrea Nahles Stellungnahmen ein, organisierte Workshops und Konferenzen, gab fast 20 Studien in Auftrag. Die Ergebnisse nach 19 Monaten fasste Ende November das Weißbuch zusammen. 230 Seiten dick mit konkreten Zielen.
Wenn wir wollen, dass die Fachkräfte von morgen zur Nachfrage von morgen passen, müssen wir mehr tun für Qualifizierung und Weiterbildung und zwar im ganzen Erwerbsleben.
Auf Weiterbildung soll es deshalb ein Recht geben, das Weißbuch vor. Ein Erwerbstätigenkonto könnte jeden zu Beginn des Berufslebens mit einem Startguthaben versorgen. Mit dem könnte man später Auszeiten oder Qualifizierung bezahlen. Ein Wahlarbeitszeitgesetz könnte dafür sorgen, dass Regelungen für Arbeitszeit und Ort gelockert werden, wenn das alle im Betrieb wollen. Alles Ideen aus dem Weißbuch. Am konkretesten wurde die Möglichkeit, aus einem Teilzeitjob wieder Vollzeit zu machen. Diese Idee hat es inzwischen sogar bis zum Gesetzentwurf geschafft. Doch alle Flexibilität habe ihre Grenzen, mahnt die Sozialdemokratin Nahles.
Flexibilität ist für manche auch ein Feigenblatt, um Tarife zu umgehen oder das Arbeitsrecht zu unterlaufen.
Wie der sozialdemokratische Kanzlerkandidat zur Digitalisierung der Arbeitswelt steht, hat er noch nicht verraten. Aber der gerade beginnende Wahlkampf wird dazu noch reichlich Gelegenheit bieten. Denn Martin Schulz will mit dem Thema soziale Gerechtigkeit die Wahl gewinnen. Und darum geht es ja auch bei der schönen neuen Arbeitswelt.
Christoph Schelt über das, was die Berliner Politik zur Digitalisierung denkt und tut, vor allem Arbeitsministerin Nahles. Nicht nur Risiken sehen, auch Chancen, das ist der Tenor. Marc Beise, Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, guten Tag.
Hallo, grüße Sie.
Der Appell, ausprobieren, was die Digitalisierung bringen kann, ist das genug politische Verantwortung aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube schon, das klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber das trifft schon den richtigen Kern. Wir wissen halt wirklich noch nicht, wie sich die Wirtschaft und die Gesellschaft durch die Digitalisierung verändert. Wir ahnen es, wir vermuten, dass mehr Roboter, mehr künstliche Intelligenz und so weiter Arbeitsplätze überflüssig macht. Aber man weiß nicht genau, wie viele und wo. Und es werden ja auch neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist immer so bei solchen Umbrüchen. Man muss erst mal gucken, wo es hingeht. Und dann muss man überlegen, wie man als Staat, als Sozialstaat gegensteuern kann. Da jetzt schon mit großen Konzepten gegenzuarbeiten, ehe die Digitalisierung überhaupt da ist, das wäre politisch unverantwortlich.
Aber kann das denn gehen, rein von der Geschwindigkeit her, wenn man sieht, wie schnell die Digitalisierung voranschreitet und wenn wir uns dann auf der anderen Seite zurücklehnen und sagen, na, warten wir erst mal ab?
Naja, also es geht in der Tat sehr schnell und es geht immer schneller, das stimmt schon, das beobachte ich auch und das mache ich auch immer als Journalist zum Thema, aber man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Also wenn wir mal einen Bereich nehmen, von dem wir alle etwas verstehen, dem Autofahren, natürlich kommt immer mehr Technik in die Autos rein, natürlich sind wir auf dem Weg zum selbstfahrenden Auto, aber es wird noch 15 Jahre dauern, ehe man wirklich in größerem Umfang selbstfahrende Autos hat, die auch entsprechend hergestellt werden. Und bis es soweit ist, können wir weitermachen wie bisher.
Man könnte ja meinen, Herr Beise, in den USA sind Sie digital viel weiter, also haben Sie auch die Antworten auf die gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung. Sie waren ja für Ihr Buch Deutschland digital auch im Silicon Valley unterwegs. Haben Sie da Antworten gefunden, die vielleicht auch für Deutschland interessant sind?
Also nicht, was diese soziale Abfederung angeht. Die ist in den USA, wie man ja allgemein weiß, in der Regel wesentlich weniger gut ausgebildet. Und zum Beispiel in diesem berühmten Silicon Valley kann man es ganz buchstäblich sehen, wie in diesen Städten, in denen die ganzen IT-Riesen, von denen wir immer so reden, Google, Apple und so weiter zu Hause sind, wie dort auf den Straßen nackte Armut zu beobachten ist. Ganz anders, als das hier in Deutschland ist. Und vor dem Hintergrund ist es auch sehr interessant, dass zum Beispiel diese Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, die wir ja auch hier in Deutschland so intensiv diskutieren, im Silicon Valley bei den Bossen große Anhänger hat. Die stellen sich nämlich vor, sie scheffeln die Milliarden mit ihren neuen Technologien und der Staat fängt die Leute auf. So kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren, sondern es muss schon sowohl in der Wirtschaft, in den Unternehmen als auch später dann im Staat überlegt werden, wie man Menschen mitnimmt, weiterbildet, anders einsetzt und so weiter.
Jetzt haben Sie eben gesagt, sowas wie das Grundeinkommen, also so große Reformen jetzt umzusetzen, das ist aus Ihrer Perspektive verfrüht, weil wir ja noch gar nicht genau wissen, was kommt. Die Debatte läuft. Wir werden auch später in der Sendung nochmal auf dieses bedingungslose Grundeinkommen eingehen. Haben aber auch aus Berlin gehört, ja, man interessiert sich schon für die Digitalisierung, aber noch nicht bis in alle Facetten oder will da nicht jedes Schreckensszenario auch annehmen. Wann sollte diese Debatte denn geführt werden? Jetzt haben wir ja in den nächsten Monaten Wahlkampf. Glauben Sie, das ist ein guter Zeitpunkt?
Naja, Wahlkampf ist eigentlich immer eine schwierige Zeit. Einerseits ist es gut, dass man über Politik redet und wir tun es ja jetzt gerade in diesem Wahlkampf, so wie es aussieht, wirklich endlich mal wieder ernsthaft und kontrovers und spannend. Aber gleichzeitig ist Wahlkampf natürlich immer die Zeit für schnelle, einfache Lösungen. Und dieses Thema eignet sich eben nicht für einfache Lösungen. Man muss schon sehr genau überlegen, worüber wir gerade gesprochen haben, wie verändert sich die Gesellschaft und was kann man da machen? Und wenn ich nochmal auf das bedingungslose Grundeinkommen zurückkomme, weil das ja immer gerne so als Allheilmittel in Zeiten der Digitalisierung dargestellt wird. Ich sage ja gar nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen soll. Es gibt Fachleute, die sich sehr viele Gedanken zu diesem Thema machen und es gibt sogar jetzt Gott sei Dank auch in Deutschland erste Feldversuche, wo wirklich geprüft wird, was passiert, wenn man Menschen, die keinen Job haben, eben bedingungslos Geld zur Verfügung stellt. Werden Sie dann kreativer, werden Sie dann mitarbeiten oder legen Sie sich in die berühmte soziale Hängematte? Das muss man eben alles ausprobieren und das dauert viele Jahre und das wird auch weit in die nächste Legislaturperiode und über den Wahlkampf hinausgehen.
Werden wir denn im Wahlkampf die Forderung und Förderung der Digitalisierung als Thema dann vielleicht eher erleben als das zu Ende denken bis ins letzte mögliche Schreckensszenario?
Das weiß ich eben nicht. Also ich beobachte eigentlich eher, dass wir sehr viel bereits, und das ist ja auch das Thema jetzt in Ihrer Sendung, über die Frage reden, was man dann jetzt tun muss, um die Digitalisierung abzufedern. Aber wir reden gar nicht so schrecklich viel darüber, wie man sie fördern kann, wie man durch viele Maßnahmen, steuerliche Maßnahmen, Innovationsmaßnahmen, das Bilden von Netzwerken und so weiter, die deutsche Wirtschaft dazu bringt, in diesem internationalen Digitalisierungswettlauf mitzuwirken. Darum muss es eigentlich gehen. Wir müssen unser Land fit machen, in der Digitalisierung mit den Amerikanern und mit den Chinesen mitzuhalten. Und darüber reden wir zu wenig, finde ich.
Na, das haben Sie ja jetzt getan. Digitalisierung fördern, sagt Marc Beise, und nicht nur über mögliche negativen Folgen sprechen. Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Wie überleben wir die Digitalisierung, fragen wir heute in der Tag in HR2 Kultur. An dieser Stelle noch einmal zu den schlesischen Webern 1844. Da reichte es ihnen. Es folgten die Weberaufstände.
In dem Zusammentreffen mit den Truppen am 5. und 6. haben sich die Arbeiter mit furchtbarer Erbitterung geschlagen. Weiber und Kinder haben ihnen die Steine herzugetragen. Nur allein in dem Gehöfte eines Fabrikanten wurden 13 Weber niedergeschossen. Bei dieser Gelegenheit ereignete sich der schreckliche Zufall, dass ein Soldat seinen eigenen Bruder unter den fallenden Arbeitern erkannte und, seine Flinte wegwerfend, sich und sein Leben über diese Tat verfluchte. Die bestürzten Soldaten wurden nun unter entsetzlichem Rachegeschrei angegriffen und nach Reichenbach zurückgeworfen. Wie groß die Anzahl der Getöteten von beiden Seiten ist, weiß man nicht. Viele schwer verwundete Soldaten wurden nach Frankenstein ins Lazarett gebracht. Dem Major, welcher zuerst Feuer kommandierte, wurde durch die Heugabel eines Arbeiters der Kopf zerschmettert.
Brutal und grausam klingt das, die Weberaufstände, hier in einer Schilderung aus der Trierschen Zeitung vom 8. Juni 1844. Die Arbeiter kämpften um das Überleben. 1844, vier Jahre vor der Revolution. Kein Zufall. R2D2 zahlt Steuern, wie wir die Digitalisierung überleben. Unser Titel heute, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt lösen wir auch die erste Zeile des Titels ein. Wir haben jetzt schon eine Menge gehört zu den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt durch die Digitalisierung. Und wir haben feststellen können, es gibt keine Einigkeit in der Abschätzung der Folgen. Die Arbeitswelt verändert sich, ja, darin sind sich alle einig, aber wie genau und mit welchen Folgen langfristig, das ist noch offen. Derweil gibt es einige, die schon länger nicht nur darüber nachdenken, ob der ein oder andere Arbeitsplatz wegfällt, sondern auch darüber, was noch langfristiger folgt. Immer mehr Menschen werden kein Geld mehr verdienen, weil Roboter ihre Arbeit tun. Sie kaufen weniger, Staatseinnahmen fallen weg, soziale Spaltung droht. So das Szenario. Und bevor ich mit dem Armutsforscher Christoph Butterwegge und dem Ökonomen Thomas Strauper über ihre unterschiedlichen Schlussfolgerungen spreche, hören wir von einer auf den ersten Blick überraschenden Stimme aus den USA. Und damit sind wir auch bei R2D2, dem kleinen Roboter bei Star Wars und seinen Nachkommen.
Ist das jetzt revolutionär oder verrückt?
Right now, if a human worker does,
wenn ein Fabrikarbeiter pro Jahr $50,000 verdient, wird dieses Einkommen besteuert. Wenn dieser Arbeiter mit einem Roboter ersetzt wird, um die gleiche Arbeit zu machen, sollte man doch annehmen, dass wir auch den Roboter ähnlich besteuern. Diese Idee stammt von Bill Gates, der vielleicht ein bisschen verrückt ist, aber definitiv revolutionär. Er schmiss sein Studium und gründete Microsoft. Es wurde die weltweit größte Softwarefirma und machte den Computer zum Alltagsgegenstand. Nun hat Bill Gates einen Vorschlag gemacht, wie die zunehmende Automatisierung unserer Arbeitswelt als Chance begriffen werden kann, wenn das Steuerrecht entsprechend angepasst wird. Wenn der Arbeiter durch einen Roboter ersetzt wird, solle doch einfach der Roboter besteuert werden. Und dieses Geld könnte sinnvoll investiert werden, so Gates im Gespräch mit dem Online-Wirtschaftsportal Quartz.
But the world wants is to take this opportunity to make all the good.
Es werden noch immer viel mehr Menschen benötigt, die sich um Ältere kümmern oder um Kinder mit speziellen Bedürfnissen. In diesen Bereichen hat der Mensch gegenüber der Maschine einen klaren Vorteil. Er besitzt menschliche Empathie und Verständnis.
We still deal with an immense shortage.
So könnte man die Leute, die durch Roboter ersetzt werden, neu schulen. Mit dem Geld einer Robotersteuer, so Bill Gates. Martin Ford ist Autor des Buches Aufstieg der Roboter, wie unsere Arbeitswelt gerade auf den Kopf gestellt wird und wie wir reagieren müssen. Er sagte gegenüber dem Sender CNBC, Bill Gates hat insofern recht, als dass wir unser Steuermodell überdenken müssen. Bei der fortschreitenden Automatisierung sollten wir nicht so stark auf Steuern durch Angestellte angewiesen sein. Aber ich bin skeptisch, ob eine Robotersteuer die richtige Idee ist. Und dann spricht Ford zwei Probleme an, die er sieht. Wie definieren wir denn genau Roboter? Sind es nur Fabrikroboter oder reden wir auch über Software, die möglicherweise Büroangestellte ersetzt? Wer entscheidet das? Und was passiert, wenn nicht jedes Land eine solche Robotersteuer einführt? Wenn China beispielsweise keine hat und wir schon, dann ist das ein Wettbewerbsnachteil für uns. Oren Etzioni leitet das Allen Institute for Artificial Intelligence in Seattle. Auch er ist nicht von der Idee einer Robotersteuer überzeugt. Natürlich stimmt es, dass wir jede Menge Jobs verlieren. Aber eine Robotersteuer ist nicht die Lösung. Ich glaube auch nicht, dass Bill Gates einer Computersteuer zugestimmt hätte, als die Einzug in unsere Arbeitswelt hielten und Menschen in bestimmten Schreib- oder Rechenjobs durch Microsoft Office ersetzt wurden. Bill Gates gibt sich gelassen. Er glaube nicht, dass die Firmen besonders empört über eine Robotersteuer sein werden. Es sei okay, sagt er und schmunzelt.
I don't think the robot companies are going to be outraged that there might be a tax. It's okay.
Nicole Markwald über Bill Gates, der eine Robotersteuer fordert und die Reaktionen darauf. Professor Christoph Butterwecke, Armutsforscher an der Uni Köln und eben noch Kandidat der Partei Die Linke für das Amt des Bundespräsidenten. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Mit einer Robotersteuer könnte man die Digitalisierung verlangsamen, der Gesellschaft eine Chance und auch das Geld geben, sich einzustellen auf das, was da kommt. Sind Sie als Armutsforscher da einig mit einem der reichsten Männer der Welt?
Nein, ich wäre eher dafür, die Unternehmer und Milliardäre wie Bill Gates stärker zu besteuern. Anders gesagt, diejenigen, denen dann auch die Roboter gehören. Wobei man natürlich auch die Frage stellen könnte, ob man nicht an das Eigentum herangehen müsste. Also warum sollen die Roboter eigentlich einigen wenigen gehören, wenn die dann doch die Arbeit der anderen oder fast aller tun angeblich? Dann fände ich, hätte die Gesellschaft doch ein Anrecht darauf, dass ihr diese Roboter gehören. Also ich würde da eigentlich eine radikalere Forderung stellen als die, die Bill Gates natürlich auch, um abzulenken von den eigentlichen Problemen, in die Diskussion bringt. Denn ganz klar ist, dieser unvorstellbare Reichtum, den er zum Beispiel verkörpert, der muss herangezogen werden, damit es den anderen Menschen auch gut geht und sie in Würde leben können.
Radikaler Systemwechsel, sagen Sie. Da müsste man vielleicht auch mal auf diese Vorschläge schauen, die es jetzt gibt im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Der eine ist ja eben diese Robotersteuer, von der wir gerade gesprochen haben. Das andere ist dieser Vorschlag des bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist ja auch ein radikaler Systemwechsel, wie von dem Ökonomen Thomas Strauber unter anderem gefordert, mit dem ich gleich noch spreche. Was halten Sie davon?
Ja, davon halte ich relativ wenig. Also einmal glaube ich sowieso, dass mit der Digitalisierung viel Panikmache verbunden ist. Also da wird so getan, als gäbe es dann demnächst keine Arbeitsplätze mehr. Andere Prozesse, die viel tiefgreifender waren, wie die Mechanisierung, die Elektrifizierung und die Motorisierung, da hat man das auch gedacht. Aber all diese Prozesse waren eben nicht damit verbunden, dass Arbeitsplätze am Ende verloren gingen, sondern es wurden neue geschaffen und am Ende waren es eher mehr. Und ich glaube, die Einführung des elektrischen Stroms war zum Beispiel viel, viel grundlegender als die Einführung von Computern, die an den Strom gebunden sind, oder Roboter, die ebenfalls nicht funktionieren.
Aber das bedingungslose Grundeinkommen gab es ja da jetzt auch nicht als Konsequenz. Wenn es das jetzt geben würde, würden Sie das für eine Lösung halten?
Nein, das Grundeinkommen wirft neue Probleme auf. Also es macht auf den ersten Blick natürlich den Eindruck, dass es egalitär sei, weil es allen Menschen denselben Betrag zuteilt. In Wirklichkeit denke ich aber, es ist elitär, weil es ist ja nur so eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip. Allen wird dasselbe zugeteilt, aber man kann eben nicht den Millionär und den Müllwerker gleich behandeln. Das ist nicht gerecht. Meinem Gerechtigkeitsempfinden jedenfalls entspricht das nicht, sondern man muss demjenigen im Sozialstaat viel geben, der viel braucht, zum Beispiel einem Schwerstbehinderten, der kommt mit 1.000 Euro oder was da so an Beträgen genannt genannt wird, nicht weit. Auf der anderen Seite braucht ein Bill Gates oder auch ein Christoph Butterwegge überhaupt ein solches Grundeinkommen nicht, weil wir auch ohne dieses Grundeinkommen genug haben. Und wenn man jetzt über allen diese Gießkanne ausschütten würde, dann hieße das natürlich eigentlich nur, dass der Staat bezahlt, dass die Menschen leben können, und das hieße natürlich für die Unternehmer, dass sie nur noch wenig obendrauf legen müssten. Ich würde es einen Kombilohn für alle nennen, und ich hätte das Problem, dass dann natürlich auch die Gefahr besteht, dass man Rechte, die die Arbeitenden haben, dass man die im Grunde streicht, wie zum Beispiel den Mindestlohn, den Kündigungsschutz, Flächentarifverträge, wozu braucht man die dann noch?
Das nehme ich gleich mit.
Wenn doch der Staat dafür sorgt, dass niemand verhungert, sondern alle einigermaßen gesichert leben können.
Das nehme ich gleich mit in das Gespräch, Herr Butterwegge. Interessant trotzdem, dass Sie sich in die Nähe von Bill Gates rücken. Das hat mich jetzt dann doch, was das Vermögen angeht, etwas überrascht. Sie haben aber, wenn man jetzt nochmal auf diese soziale Gerechtigkeit guckt, ja, dem Martin Schulz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, einen offenen Brief geschrieben und haben gesagt, Junge, pass auf die soziale Gerechtigkeit. Steht da die Digitalisierung auch mit drin? Soll er die mitnehmen in den Wahlkampf?
Nein, aber sein Gerechtigkeitsbegriff ist ein bisschen verkürzt auf diejenigen, ich würde sagen, die sich in der Mitte der Gesellschaft befinden. Er nennt das die Menschen, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten. Auch diejenigen, die nicht hart arbeiten, weil man sie nicht lässt, zum Beispiel Erwerbslose, hätten das Recht, in Würde zu leben. Auch übrigens diejenigen, die vielleicht nicht gesetzestreu sind. Alle Menschen haben eben das Recht, in Würde zu leben, und deshalb müsste er vor allen Dingen an die sozial Benachteiligten denken. Er hat zu Hartz IV überhaupt noch keinen einzigen Vorschlag gemacht, sondern nur zu den Agenda-Reformen neben Hartz IV. Aber Hartz IV bedeutet ja, dass man eben Sanktionen fürchten muss, dass man eben keinen Berufs- und Qualifikationsschutz hat, dass man sehr scharfe Zumutbarkeitsregelungen der Jobcenter hat und jeden Job annehmen muss. Das könnte man ändern und müsste man ändern, wenn man wirklich den Niedriglohnsektor zurückdrängen wollte und für Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit sorgen.
Soziale Gerechtigkeit muss im Fokus stehen, und das liegt nicht nur an der Digitalisierung, sagt Professor Christoph Butterwegge, Armutsforscher an der Uni Köln. Vielen Dank. Und das bedingungslose Grundeinkommen hält er nicht für eine Lösung. Da kommen wir jetzt genauer zu. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja nicht neu. Sie wird seit den 40er Jahren diskutiert, mal mit humanitärem Ansatz, mal mit ökonomischem. In den letzten Jahren wurde sie prominent vertreten durch Drogeriechef Götz Werner. Jetzt wird das Konzept verknüpft mit den Veränderungen durch die Digitalisierung von Professor Thomas Strauper, Ökonom an der Uni Hamburg und früher Leiter des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Jetzt erzählen Sie uns doch, bevor wir zu dem Kritikpunkt von Herrn Butterwegge kommen, erstmal genau, wie dieses bedingungslose Grundeinkommen, was Sie fordern als Ersatz für Rente, Kinder- und Arbeitslosengeld, denn eigentlich aussehen sollte. Wer bekommt das?
Erstens erhalten es alle, und zwar erhalten alle gleich viel und immer, also von der Wiege bis zur Bahre, vom Säugling bis zum Greis, sind alle sicher, dass sie eine Summe vom Staat in Höhe des Existenzminimums erhalten, und das würde im Gegenzug den heutigen Sozialstaat ersetzen. In dem Sinne bräuchte es in der Tat, wie Herr Butterwegge auch gesagt hat, keine Rentenversicherung mehr, keine gesetzliche Krankenversicherung mehr, keine gesetzlichen Pflegeversicherungen und auch keine gesetzliche Altersversicherung mehr.
Aber es würde der Millionär wie der Erwerbslose bekommen, das heißt, Gießkannenprinzip wäre vorgesehen?
Da denke ich, wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn Herr Butterwegge vielleicht mein Buch mal in aller Ruhe lesen würde. Dann würde er nämlich sehen, dass das mit Gießkanne rein gar nichts zu tun hat, dass es ein riesiger Irrtum ist, dass das ungerecht sei, weil ich das auch als Professor kriege, genauso wie der Müllarbeiter, den er genannt hat. Richtig ist, dass es für mich als Professor, der ja weiterhin ein Einkommen erzielt, mit dem ich auch, auf dem ich auch Steuern bezahlen werde, sozusagen eine Steuerreduktion auf mein Bruttosteuerlast bedingt. Aber netto wäre das immer noch unverändert, dass ich als Professor erstens viel mehr Steuern zahlen würde als der Müllarbeiter und zweitens auch relativ, also auch der Steuersatz wäre höher, und für einen Menschen, der vergleichsweise weniger verdient, vielleicht der Müllarbeiter, ist es natürlich sehr viel mehr wert, dieses Grundeinkommen, weil diese Person vergleichsweise weniger Einkommen erzielt und damit auch weniger Steuern zahlt.
Also es kommt für jeden, je nachdem, was er verdient, unterschiedlich viel dabei rum.
Genau.
Es gab auch einen anderen Kritikpunkt an dem Grundeinkommen heute in dieser Sendung von Marc Beise von der Süddeutschen Zeitung. Der berichtete aus dem Silicon Valley, dass dort die Unternehmer ganz begeistert sind für das Grundeinkommen, weil sie denken, sie können sich da so ein bisschen rausmogeln, auch aus der Verantwortung. Es gibt ja durchaus auch zum Beispiel mit den Sozialabgaben eine Verantwortung der Arbeitgeber. Es gibt natürlich auch Arbeitnehmerrechte, wie zum Beispiel den Mindestlohn. Würde das alles unter den Tisch fallen?
Das ist sicher eine ganz berechtigte Frage, wobei letztlich das ja heute nicht anders ist. Ich würde sogar sagen, heute ist es so, dass ich als Unternehmer, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasse, weil ich keine Lust mehr habe oder Konkurs gehe, dann habe ich die Gewinne und die Erfolge privatisiert, solange das gut funktioniert. In dem Moment, wie ich jemanden auf die Straße stelle, dann ist es heute so, dass der Sozialstaat dann aktiv wird und der Arbeitgeber hat seine Pflichten erfüllt. Und wenn jemand ein Burnout hat, weil er zu hart gearbeitet hat, dann ist er der Staat in der Verantwortung und die Gesellschaft und nicht diejenigen, die vorher vielleicht verantwortlich dafür gewesen sind. Also ich würde sagen, das ist heute der Fall. Und von daher gesehen, denke ich, muss man sehr genau aufpassen, was man eigentlich kritisiert. Und ich denke nicht, dass es beim Grundeinkommen möglich ist, dass man sich dieser Verantwortung entzieht, sondern ganz im Gegenteil, diese Grundsicherung ist eben gegeben.
Muss man dann vielleicht, Herr Straubhart, darauf aufpassen, was man kritisiert, aber vielleicht auch darauf aufpassen, wie man es politisch ausgestaltet, weil jetzt liegt ja erstmal ein Vorschlag auf dem Tisch, wie genau das dann sein würde, wenn sich dafür genug Politiker und Regierungspolitiker begeistern würden. Das wäre ja auch noch Verhandlungssache.
Da haben Sie völlig recht und da würde ich mich als Ökonom niemals anmaßen zu sagen, wie hoch jetzt dieses Grundeinkommen sein soll. Ich habe lediglich die heutigen Sozialausgaben genommen und gesagt, dann würde das etwa 1000 Euro pro Monat und Mensch entsprechen. Aber wie hoch es faktisch sein soll, das muss eine politische Entscheidung sein und völlig klar ist, dass vielleicht die Linke würde ein hohes Grundeinkommen fordern und dafür auch hohe Steuersätze benötigen. Die dann Arbeitsanreize vielleicht eher bremsen und vielleicht die Bürgerlichen, die Unternehmerfreundlichen, die würden sagen, tiefes Grundeinkommen, dann haben wir tiefe Steuersätze und damit hohe Anreize, viel zu arbeiten und letztlich müssten sie dann bei der Bundestagwahl sagen, will ich lieber links oder rechts gehen.
Wohlstand für alle steht bei Ihnen als Motto darüber, da geht es Ihnen jetzt nicht um Reichtum, aber es geht Ihnen schon um, sagen wir mal, eine Form von sozialen Frieden, der vielleicht durch die Digitalisierung stärker in Gefahr sein könnte?
Absolut. Und ich denke, das sehen wir ja in den letzten Monaten in Amerika mit Donald Trump. Wenn wir vergessen, auch auf Verteilungsfragen zu gucken und uns ausschließlich, wie wir das die letzten Jahre zu stark gemacht haben, nur um die Erzeugung des Sozialproduktes kümmern, dann hängen wir einen zu großen Teil der Gesellschaft von diesem wirtschaftlichen Erfolg ab und letztlich geht dann die Schere auf. Polarisierung ist das Ergebnis und selbst wenn es den Ärmeren besser geht als ihren Eltern, halten sie es für unfair, dass die Zugewinne durch die Digitalisierung so ungleich verteilt sind.
Wohlstand für alle durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das fordert Professor Thomas Strauper, Ökonom der Uni Hamburg, ganz herzlichen Dank. Und er nennt das radikal gerecht, auch in seinem Buchtitel. Und das war der Tag für heute zu der Frage, wie überleben wir die Digitalisierung? R2D2 zahlt noch keine Steuern, aber die Robotersteuer wird ebenso diskutiert wie das bedingungslose Grundeinkommen, um die Digitalisierung so zu gestalten, dass es mehr Gewinner als Verlierer gibt. Und das ist nicht nur monetär gemeint. Wir wollten keine Panik machen, aber doch mal auf dieses Thema schauen, denn dass Digitalisierung gleich bessere Arbeit, gleich besseres Leben wird oder ist, das ist noch nicht geklärt. Ob es klappt, das werden wir erst später sehen. Mehr von uns digital unter hr2kultur.de. Digital und terrestrisch gleich die Hörbar hier in hr2 Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.